Diese Folge ist für dich, wenn du wissen möchtest, warum Ernährungspsychologie so wichtig ist. Wenn du dich schon immer gefragt hast, was gewichtsneutral eigentlich bedeutet. Wenn du den Semmelweis-Effekt nicht kennst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du immer wieder damit haderst, ob du dich überhaupt unter Anführungszeichen gesund ernährst. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du mehr zur Gewichtsdiskriminierung und dem Projekt zum ersten gewichtsneutralen Gesundheitszentrum Europas wissen möchtest. Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder einem Kleideretikett. Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten als den ewigen Kampf auf dem Teller oder im Sportgewand, nur um endlich schlank zu sein. Ich teile mit dir nicht nur mein Expertenwissen, sondern vor allem auch die menschliche und praktische Seite dazu. Deshalb erzähle ich dir auch von meiner Geschichte, die von unzähligen Jahren im Diätwahnsinn und dem Kampf gegen meinen Körper geprägt ist. Dieser Podcast unterstützt dich auf deinem Weg zu einer genussvollen Beziehung zum Essen und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. So, so schön, dass du wieder hier bist. Oder vielleicht auch zum ersten Mal hier bist. Wie auch immer, herzlich willkommen. In der heutigen Folge darf ich dir wieder ein, Interview präsentieren. Ich durfte eine liebe Berufskollegin zum Gespräch bitten oder habe sie zum Gespräch gebeten und ja, es wurde ein ganz, ganz tolles Gespräch. Auch für mich wieder einiges zum Mitnehmen dabei und ja, ich wünsche dir viel Freude bei dem Gespräch, beim Zuhören und lass dich gerne mitnehmen auf einen Perspektivenwechsel.
Ja, liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Noch dazu, wo du, man wird es wahrscheinlich auch hören, etwas an oder doch angeschlagen bist. Mhm. Also,
ja, danke. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Doppeltes Danke, dass du dir, ja, trotzdem, dass du nicht ganz fit bist, die Zeit nimmst. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist selbstständige Diätologin und Intuitive Eating Counselor. Davor hast du eine berufsbildende höhere Schule für Produktdesign gemacht. Mhm. Du hast ein multiprofessionelles Gruppenprogramm, das Food Freedom Programm, rund ums intuitive Essen ins Leben gerufen. Und hast da ja bereits mehrere Durchgänge angeboten, durchlaufen, beziehungsweise laufen wir jetzt gerade welche. Mhm. Auf Instagram bist du als Ernährungsrevolution tätig sozusagen. Du hast knapp 12.000 Followerinnen, bist Feministin und stehst für den gewichtsneutralen Paradigmenwechsel. Mhm. Und im Zuge dessen hast du ja gemeinsam mit zwei anderen ganz großartigen Frauen die Idee ins Leben gerufen oder geboren, das Holy Gesundheitszentrum, also das erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum Europas, zu initiieren, zu gründen, ja, das ins Leben eben zu rufen. Und außerdem bist du noch im Vorstand von Hausgemacht in Wien, was ein Kunst- und Kulturverein ist, der Techno-Partys veranstaltet, wo eben auch ein Safer Space für Flinterpersonen geboten wird und wo aber unter anderem auch eben Körperakzeptanz zelebriert wird. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, das hat schon ganz gut zusammengefasst.
Dann Ganz, ganz viel, ganz, ganz vielseitig, also super coole Sachen da dabei. Genau. Und ich möchte unser Gespräch heute gern nutzen, um mal da gerade wirklich so auf diese Themen gewichtsneutrale Therapie und diesen Paradigmenwechsel auch einzugehen, weil wir beide, glaube ich, ja merken, dass das notwendig ist, beziehungsweise viele, viele Menschen merken, dass das notwendig ist. Und da würde mich zu Beginn einmal interessieren, wie du überhaupt zur intuitiven Ernährung bzw. zu diesem Konzept gekommen bist.
Also mein erster Job nach der FH war, ich glaube, so 2018 und in einem Reha-Zentrum. Und womit ich mich in dieser Zeit ganz viel beschäftigt habe, vor allem in den sozialen Medien, war ein alternativer Ansatz in der Ernährungsberatung oder in der Ernährungstherapie, weil ich vorher in den Praktika einfach schon gesehen habe, dass ja gewisse Dinge, die wir gelernt haben, zwar eine tolle Grundlage sind für die Diätologie, für die Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie, aber dass doch irgendwie noch so ein bisschen ein Putzlestein gefehlt hat. Also wir haben ganz viel im Bezug auf die Essensauswahl gelernt. Das heißt, wie kann sich eine gesunde Ernährung gestalten? Aber eigentlich sehr wenig über die Ernährungspsychologie. Das heißt, ich habe immer wieder gesehen, und das hat mich sehr frustriert, dass die Menschen zwar wissen, wie gesunde Ernährung geht, aber sie das dann doch irgendwie nicht wirklich schaffen. Also vor allem bei den Beratungen zur Gewichtsreduktion. Und dass es ja ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach einen größeren Körper haben und wo es aber eigentlich überhaupt keine ernährungstherapeutische Intervention braucht, weil sich die schon total abwechslungsreich ernähren. Und in den sozialen Medien habe ich dann vor allem aus Amerika ganz viele Diätologinnen gefunden, die eben diesen gewichtsneutralen Ansatz auch schon verfolgen und sehr viele Infos darüber geteilt haben. Und das hat mich total angesprochen, weil es hat sich angefühlt, als wäre das letzte Puzzlestück, das mir einfach fehlt, für die Therapie von Menschen, die einfach in einem größeren Körper leben.
Ja, absolut. Also gerade, das kann ich auch nur bestätigen, dass so ganz viel, glaube ich, aus diesem eben US-amerikanischen oder eben kanadischen Raum da irgendwie rübergeschwappt ist, beziehungsweise, glaube ich, immer noch drüber schwappt. Also wir können da schon, glaube ich, noch ganz, ganz viel erlernen oder halt, wir müssen es nicht kopieren, aber doch wirklich uns da anschauen, wie die das machen und was da alles schon für Schritte gesetzt sind, wo wir da, denke ich, schon noch etwas hinterher hinken.
Ja, das stimmt. Also ja, dieser Begriff Anti-Diät-Diätologin oder Anti-Diät-Dietitian kommt ja von dort. Das war bei uns, wie ich den eingesetzt habe oder wie wir den eingesetzt haben, auch ein großer Aufruhr, weil das viele nicht wirklich verstanden haben, was das denn genau bedeutet. Weil uns geht es ja sehr oft so als Diätologinnen, dass wir missverstanden werden, alleine durch die Begriffsbezeichnung, weil Diät ja irgendwie jeder mit Abnehmen verbindet. Ja. Also es denkt kaum noch jemand an dieses altgriechische Wort, das eigentlich Lebensstil heißt. Ja. Und deshalb damals auch die Kritik, aber im Prinzip ist unser Ansatz also jetzt nicht gegen die Diätologie, sondern für gewichtsneutrale oder holistische Gesundheitsförderung und gegen Blickdiagnosen.
Genau, ja, absolut. Ja. Also, und ich glaube, das ist ein guter Ansatz oder eben auch das nochmal, also eben im Englischen heißt es oft Non-Diet-Dietitian, also aber es ist halt im Deutschen leider etwas nicht Diätologin, also das hört sich ja nur. Ja. Und ich glaube, es ist halt eher so eine Positionierung, was jetzt aber eben, wie du richtig sagst, da geht es nicht darum, dass da irgendwie die Diätologin oder das Berufsbild oder ja, Konzept einer Diätologin oder Diätologen da jetzt irgendwie eben angegriffen werden soll. Mhm. Und eben ganz viel, weil halt der Begriff Diät, eben wie du es auch gesagt hast, also ich glaube, wenn man 100 Leute jetzt ad hoc auf der Straße fragen würde, was sie unter dem Begriff verstehen, würden ganz, ganz viele, wenn nicht vielleicht sogar alle, wirklich eben das Abnehmen als erste, wahrscheinlich als den Hauptbegriff oder das Hauptverständnis anführen. Genau.
Ja. Ja, also ich verstehe schon, dass der Begriff irgendwie international vergleichbar sein muss, weil man in anderen Ländern ja Dietitian hassen oder Diätista oder so. Aber es ist halt immer schwierig für generell eine Berufsgruppe oder generell, also an Begriff einfach, wenn er nicht selbsterklärend ist. Weil ich denke, würden wir Ernährungstherapeutinnen hassen, wird man nicht jedes Mal erklären müssen, was genau das ist und was wir tun.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ist ein ganz, ja, oftmals, glaube ich, schwieriges Thema, eben gerade mit dieser Berufsbezeichnung. Absolut, ja. Wie ist es dir denn eben als Diätologin dann damit gegangen, dass du eben das, auf dieses Intuitiv-Essen-Konzept gestoßen bist? Natürlich auch in Kombination eben mit diesem gewichtsneutralen Ansatz. Und eben, wie du gesagt hast, also von der Ausbildung her, aber also im Studium, hat das ja dann wahrscheinlich ganz, ganz viel, was du gelernt hast und was uns oder dir beigebracht wurde, ja auf den Kopf gestellt.
Ja.
Wie ist da dir am Anfang damit gegangen?
Es war für mich einfach eine Erklärung, wirklich fast wie ein Augenöffner. Das heißt, ich habe das gar nicht, oder ich habe mir wirklich nicht schwer dann, diese Dinge zu integrieren, weil es, also das Konzept an sich, Intuitive Eating von Triboli und Resch, da gibt es ja ein Buch oder wie er gern sagt, die Bibel zum intuitiven Essen. Und das ist ja alles auch sehr wissenschaftlich erklärt. Und das heißt, es gibt einfach ganz viel Evidenz, dass das Konzept funktioniert auf der einen Seite. Aber was wirklich für mich also bahnbrechend war, ist dann letztendlich auch der Einsatz von dem Konzept gewesen. Dass Menschen einfach nach jahrelangem chronischen Diätverhalten endlich einmal bei sich selber ankommen und auch die Gesundheitsförderung richtig umsetzen. Weil es ist ja alles immer unter dem Deckmantel der Gesundheit. Also diese Diäten versprechen immer, also es steht sowieso überall langfristig und nachhaltig abnehmen drauf, wenn es niemand halten kann. Aber dass all die Abnehmversuche eigentlich die Gesundheit massiv belasten, über das spricht ja niemand. Das heißt, sie lernen ganz häufig das erste Mal, dass sie selber an erster Stelle stehen, dass sie ja, sich auch ernst nehmen dürfen, dass sie Selbstfürsorge durchführen dürfen, dass sie ja, einfach auch wichtig sind als Menschen. Und oft ist das dann nicht nur eine Veränderung im Essverhalten, sondern wirklich im gesamten Lebensstil, der einfach humanistischer wird, also viel mehr auf Würde und Respekt basiert. Und ja, das war für mich einfach also bahnbrechend, wirklich zu sehen, dass diese Inhalte, die ich da unterrichte, also im Food Freedom Programm zum Beispiel oder im Einzel, was man in der Therapie erarbeitet, dass die wirklich wirksam sind und zwar langfristig, weil also beim Food Freedom, das Programm geht 6 Monate und dann gibt es auch noch eine Nachbetreuung, wo wir uns einmal im Monat treffen und diese Inhalte, wie gesagt, die bleiben und sind nicht nur was für die kurze Weile. Wie ist dir da gegangen? Du hast ja eigentlich vor mir schon angefangen mit Intuitive Eating.
Ja, es war schon so dieses, okay, eigentlich das eine, du hast jetzt das eine im Studium gelernt und eben eher alles auf Gewichtsreduktion und wir wissen den Body Mass Index und. Und wir haben ja schon also ein bisschen gestreift die Ernährungspsychologie, aber das war eher so, ja, kurzer Ausflug, sage ich jetzt mal. Und dann auf einmal eben macht sie die Welt da irgendwie auf, das ist eben intuitive Essen. Und es ist schon irgendwie so, okay, also so kann es funktionieren. Und das hat eben, wie du auch gesagt hast, eben so ein, da steckt was dahinter und das spürt sich so an, als wäre das eben dieser fehlende, dieses fehlende Stück da in dem Puzzle. Und trotzdem ist es aber so, dass du ja dann, gerade wenn du dann mit dem, ich sag jetzt mal, rausgehst oder das halt da umsetzen willst oder umsetzt, da ja immer wieder irgendwo dieses, ja, also dieses Unverständnis vielleicht ist oder halt eben dieser gewichtszentrierte Ansatz, gerade im Gesundheitsbereich, ja, wo du halt dann wieder damit selbst betroffen oder konfrontiert bist, dass es wieder hast. Naja, aber eben dieses ganze BMI-Thema und wir wissen ja, dass mehr Gewicht nicht, ja, nicht gesund ist und. Also da ist es schon, also ich selbst bin voll überzeugt von Anfang an gewesen von dem Ganzen. Mhm. Aber halt eben, es war, glaube ich, immer wieder das Schwierige oder Herausfordernde, dass du da eben, oder dass man da wir dann auch gemeinsam auch mit vielen anderen tollen Kolleginnen mhm. irgendwie so ein bisschen manchmal gegen Windmühlen kämpft. Ja. Mhm.
Ja.
Das ist eher die Sache. Oder eben, wenn es dann wieder jemanden triffst, der dann sagt, ja, aber die, weiß nicht, Diät funktioniert doch oder so. Ja, und da halt dann auch wieder.
Ja. Immer die klassische Frage auf diese Aussage, funktioniert sie ja länger als 5 Jahre? Weil das können sie alle nicht halten. Also wir können alle Studien machen zu Low Carb, zu Keto, zu Fasten und so weiter. Natürlich funktioniert es, aber niemals länger als 5 Jahre. Und meistens wiegen sie nachher dann mehr als davor.
Genau. Und was tun ihr oft dann, gerade also Menschen eben sagen so, ja, aber schaust du, also sehen wir auch, wie es zu Hause abläuft sozusagen oder in der Person selbst. Nach außen, also und ich glaube, jeder, der Diäten gemacht hat, der weiß ja, man will ja auch, dass das funktioniert. Also es ist ja oft so dieser Strohhalm, aber das muss jetzt funktionieren und das muss jetzt die letzte sein. Ja. Und dann würde ja irgendwo, ist das ja auch wieder diese Scham ja irgendwo da, so dieses, oh Gott, wenn ich jetzt sage, also nach außen muss ich ja sagen, natürlich funktioniert das und nein, es geht mir voll super und mir fällt nichts und es ist toll und ja, ich liebe meinen, weiß ich nicht, Salat ohne irgendwas, irgendwelche Kohlenhydrate dazu zum Beispiel. Mhm. Weil das wäre ja wieder so, das Gesicht zu verlieren, wenn jetzt auf einmal vielleicht bei der Familie oder den Freundinnen, Bekanntenkreis, Kollegen, wie auch immer, zugeben wird, dass ich zu Hause sitze und ja, nur die Gedanken zum Beispiel nur ums Essen kreisen.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch, was ich dann sage, ja, aber schau mal hinter die Kulissen, wie geht es den Menschen?
Ja.
Eben währenddessen, wenn sie allein sozusagen irgendwo zu Hause sitzen oder eben wenn sie auch auf einem Tisch sitzen, wo alle essen und ich sitze dann eben dort und habe eben, keine Ahnung, irgendwie nur die Suppe bestellt oder so. Ja.
Ja, das stimmt. Also es ist ja, wie du gesagt hast, sehr mit Scham behaftet und es ist fast, also jede Diät so die letzte Hoffnung, aber ich habe das Gefühl, dass der gewichtsneutrale Ansatz ist dann wirklich so. Also nachdem sie am Boden sind, das heißt also beim Intuitive Eating, Hitting Rock Bottom, dass das dann so der letzte Ausweg eigentlich ist, weil das macht extrem viel mit dem Selbstwert oder dem Selbstbild, immer wieder Dinge zu versuchen und wie du auch gerade gesagt hast, das groß anzukündigen, so ich greife jetzt oder ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und ich werde jetzt alles ändern und so weiter und dann fängt man an und dann schafft man es wieder. Ne? Das ist einfach wirklich schwer, sich dieses Scheitern immer wieder einzugestehen. Mhm. Und viele wissen auch nicht, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie immer wieder scheitern, sondern dass es einfach größere Körper gibt, die ja, genetisch sind vielleicht auch und durch das jahrelange Diätverhalten immer größer werden.
Ja, ja oder ich finde, was ja dann auch so eine Sache ist, ist natürlich, wenn es dann am Anfang ja, vielleicht ein gewisser Erfolg da ist, dann kommt ja oftmals, erstens mal freut man sich selbst drüber, aber wenn dann auch diese Komplimente von außen kommen, und es ist natürlich, also natürlich, es ist was Schönes, wenn auf einmal wer dir Komplimente macht, ja. Ob wir halt Komplimente zum Körpergewicht machen sollen, müssen, dürfen, wissen wir die Antwort, dass wir grundsätzlich andere Körper nicht kommentieren. Aber natürlich ist es dann nur einmal so, okay, eigentlich, und ich glaube, da ist vielleicht dann auch diese Herausforderung von wegen, eigentlich ist es voll anstrengend, was ich mit der Diät gerade mache. Mhm. Aber andererseits kommen halt auch vielleicht diese Komplimente oder eben irgendwie wird man auf einmal netter behandelt oder ich kann eben, was viele, viele mehrgewichtige Frauen ja sagen, oder eben weil ich mit Frauen zusammenarbeite, auf einmal kann ich ja wieder in ein normales, unter Anführungszeichen, Geschäft einkaufen gehen. Ja. Mhm. Und das ja, sind dann wahrscheinlich auch Dinge, die dann gerade in diesem, ja, wie die Bauern immer so schön sagt, dann stehen, dass man vielleicht hin und her gerissen ist, ob man jetzt da weiter tun soll oder nicht. Oder eben auch hofft, okay, diesmal funktioniert es. Ja.
Ja, genau. Also es ist ja unbestritten, dass mit einem schlanken Körper wahnsinnig viele Vorteile in unserer Gesellschaft einhergehen. Mhm. Und diese Hoffnung oder auch dieses Versuchen, das also kann man ja total nachvollziehen, wenn man sich überlegt, wie du gerade gesagt hast, man kann kein Gewand finden in Geschäften, die jetzt in der Umgebung liegen oder dass man auf der Straße also beschimpft wird oder beleidigt wird, dass vielleicht in manchen Fällen die Partner- oder Partnerinnensuche erschwert ist. Also das sind einfach Dinge, die ja irgendwo auch was mit Sicherheit oder mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun haben. Und eine Diät verspricht halt diesen Ausweg dorthin, aber in Wahrheit macht es halt alles noch schlimmer.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade so dieses das Bild, das wir von klein auf vermittelt bekommen über dicke Menschen, und sei es so Aussagen wie, wenn du noch weiter naschst, dann schaust du vielleicht so aus wie, weiß ich nicht, die Frau oder der Herr XY. Also ich bin zum Beispiel in einem kleinen Dorf und da hat es das sicher irgendwann einmal, heißt sowas, ja. Wenn du halt dicke Menschen da hast, dann hast du halt irgendwann schon und dann schaust du so aus oder so. Also abgesehen davon und dass man halt, ja, wie du richtig gesagt hast, dass dicke Menschen da ein gewisses, oder dass wir ein gewisses Bild von dicken Menschen haben und und das halt eben auch diskriminierend dann ist und die halt beschimpft werden oder auch wie von jemandem weiß, der, wo eine wildfremde Person die Person im Supermarkt angesprochen hat und gesagt hat, ja, wenn du, ist eh klar, dass du so ausschaust, wenn du, was ich nicht eben jetzt vom Süßigkeitenregal stehst, ja, wo ich mir denke, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das absolut nicht in Ordnung ist. Aber eben, da sage ich auch wieder, ich weiß ja nicht einmal, für wen die Person diese Süßigkeiten einkauft. Ja.
Ja.
Und selbst wenn das fürs. Genau, absolut so. Und ich glaube, da kann man sich ja immer überlegen, würde das jetzt eben zu jemandem sagen, in einem unter Anführungszeichen norm schlanken Körper. Ja? Gehe ich auch nicht hin und sage, du, wenn du das jetzt so, wenn du da jetzt vom Süßigkeitenregal stehst oder die. Also das ist schon etwas sehr, sehr Schlimmes. Und ich glaube, genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man, und das magst du ja auch ganz, ganz stark, auf die Gewichtsdiskriminierung hinzuweisen oder immer wieder auch das zu thematisieren. Und auch so wie du ich glaube, auf dem Instagram-Profil da stehen hast, für diesen gewichtsneutralen Paradigmenwechsel auch stehst. Wieso glaubst du denn, dass der vor allem auch im Gesundheitsbereich so schwer fällt?
Ich glaube, also es gibt so einen Begriff, der heißt Paradigmeneffekt oder Semmelweis-Reflex, könnte man auch nennen. Und der beschreibt im Prinzip, dass wir alles, das nicht in unser Weltbild passt, einmal grundsätzlich von vornherein ablehnen, ohne zu überprüfen, ob die Argumente jetzt sinnhaft oder sinnvoll sind. Und im Prinzip leben wir in einem Paradigma, das heißt in einer Weltvorstellung, in der Dicksein ungesund ist. Das ist fast so, man könnte fast sagen, das weiß ja jedes Kind. Und deshalb ist es auch so schwer, da wirklich ein Umdenken auszulösen, weil das so ein tief sitzender Glaubenssatz ist, der ja allgemein bekannt ist. Und natürlich können wir viele gute Argumente bringen. Es wird auch mehr in diese Richtung geforscht schon. Also bahnbrechend, wie ich finde. Es gibt Studienergebnisse, sobald sie denn das Verhalten als Marker rausrechnen, ist Körpergewicht quasi bedeutungslos, was einfach wirklich crazy ist an dieser Stelle. Genau, aber es wird einfach dauern, bis die Menschen das annehmen können und deshalb einfach auch der Paradigmeneffekt, also dieses Wissen, das glaube ich wichtig ist, dass man nicht frustriert wird auf halbem Weg, sondern dass es irgendwo was Normales ist. Aber es gibt immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten auch, also jetzt natürlich Betroffene auf der einen Seite, die viel Diskriminierung erfahren haben, aber auch immer mehr Gesundheitspersonal oder Gesundheitspersonen, die sich diese neuen Ergebnisse da sehr gut anschauen und danach entsprechend reagieren. Was mich so ein bisschen ärgert, ist auch momentan so die Adipositas-Gesellschaft, also dieses Phänomen der Gewichtsdiskriminierung zwar kennen, aber jetzt noch nicht so weit sind, dass sie sagen würden, okay, schau mal, dass das Verhalten mehr an Bedeutung gewinnt als jetzt das Körpergewicht an sich. Und was sie momentan tun wollen, ist Adipositas unter Anführungszeichen als chronische Erkrankung zu deklarieren, damit es entstigmatisiert ist, was in meiner, also was meiner Meinung nach nicht passieren wird, weil ja. Der Fehler darin an sich ist ja schon, dass es einfach Menschen gibt, die sehr dick sind und einfach trotzdem gesunde metabolischen Biomarker haben. Mhm. Und denen dann einfach zu sagen, sie sind chronisch krank, obwohl wir auf biologischer Ebene keine Hinweise dafür haben, ist grundlegend falsch.
Ja, absolut. Und da habe ich erst vor kurzem auch selbst von einer Klientin die Info bekommen, dass sie mal beim Arzt war und der Blutbefund super war, also perfekt, alles gut. Und die haben das dann besprochen und er hat auch gesagt, nein, es gibt also nichts und es ist alles super und die, aber, und die ist jetzt, ja, sie hat mehr Gewicht, aber würde jetzt wahrscheinlich nur nicht jetzt in diesen, wenn man den BMI-Bereich hernehmen will, jetzt vielleicht noch nicht in diesen, ja, oder nur Adipositas-Bereich noch nicht fallen. Ne? Mhm. Und trotzdem hat aber dann der Arzt immer gesagt, naja, aber es wäre nicht schlecht, wenn so ein paar Kilo, 3, 4 Kilo abnehmen und essen es halt einfach, lassen es 3, 4 Wochen die Kohlenhydrate weg. Ja? Mhm. Also, und das finde ich ja schon mal so der erste Schritt, wo es auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass eben Menschen in größeren Körpern einfach und eben dicke Menschen, wir wollen ja, also oft ist es ja so, dass man was finden möchte, weil die müssen ja was haben. Ja? Und ja. Eben, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, also die Klientin hat gesagt, ich darf das gern teilen, natürlich anonym etc., aber einfach, weil sie das auch so wichtig findet, dass, und natürlich, sie ist auf, also eben das intuitive Essen und sie hat diese ganzen Diäten hinter sich gelassen, aber sie hat schon gesagt, so in einem kurzen Moment war es schon so, okay, ja, also so ein bisschen eine Überlegung war schon da, was hat der Recht oder und bringt mir das was, wenn ich da jetzt doch Gewicht verliere und so, ja. Und das ist halt auch das Traurige, wo ich sage, eben, oder vielleicht auch das Schwierige, gerade wenn wir jetzt eben Menschen zum intuitiven Essen auch bringen und die Menschen diese Schritte gehen. Mhm. Und genau das ist das, glaube ich, wo dann eben wieder ein Arzt oder Ärztin da sitzt, einen super tollen Blutbefund in der Hand hat. Und aber trotzdem dann eben wieder irgendwelche solche Aussagen macht, die, glaube ich, dann eben wieder schwierig sind. Also, die einfach nicht richtig sind und die, wo man vielleicht wieder so ein bisschen ins Wanken kommt als Betroffener genau. Sozusagen.
Genau. Es gibt ja nicht nur den Placebo-Effekt, dass ich daran glaube, dass ich eine positive Wirkung habe, sondern es gibt ja auch den Nocebo-Effekt, den ganz viele Ärztinnen und Ärzte gerade bei dicken Menschen einfach propagieren. Also, wie du gerade gesagt hast, von der einen Klientin, das ist einfach total verrückt. Und ich glaube, so geht es auch wirklich vielen, dass man gesund da sitzt und eigentlich eine Krankheitsprognose kriegt, ohne dass aber auch genauer hinterfragt wird, wie vielleicht die Patientengeschichte oder Patientinnengeschichte ist. Ja. Und also ganz am Anfang gesagt, Blickdiagnosen wollen wir einfach abschaffen. So. Und das ist ein sehr klassisches Beispiel dazu.
Ich habe da letztens auch mit einer Bekannten, die aber auch betroffen ist, also die auch mehrgewichtig ist, ein ganz interessantes Gespräch geführt. Nämlich auch so dieses, sie hat oftmals das Gefühl, als müsste sie an jeden irgendwie Rechenschaft ablegen über ihr, also zu ihrem Gewicht passend sozusagen, wie ihre Blutbefunde ausschauen und wie ihre Gelenke beieinander sind. Und ja, und das ist, also das wird doch niemand auf die Idee kommen, einer Person, die eben aufgrund von Blickdiagnose als gesund angesehen wird, dass man derer irgendwie sagt, ja, hey, wie schauen deine Blutwerte aus, wie schauen deine Leberwerte aus, wie schaut dein nüchtern Blutzucker aus und so weiter. Ja. Und wobei wahrscheinlich eben sowohl bei Blickdiagnose schlanken Menschen Blutbefunde finden werden, die nicht in Ordnung sind, und genauso welche, die in Ordnung sind. Und das werde ich genauso bei mehrgewichtigen Menschen finden. Ja,
ja voll. Es ist auch irgendwie so verrückt, dass so viele Menschen eigentlich den dicken Menschen die Existenzberechtigung absprechen mit dem Argument der Gesundheit. Also Das gibt es eigentlich in keinem anderen Bereich. Nicht einmal, wenn wir über Lungenerkrankungen reden, die vielleicht durchs Rauchen verursacht sind, wird dermaßen diskriminierend gehandelt. Und das muss sich einfach ändern, weil auf metabolischer Ebene macht alleine diese Diskriminierungserfahrung so viel Stress mit dem ganzen System, dass alleine das schon fast eine Prognose sein kann, dass einmal sowas wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall auftritt, einfach nur, weil die Stresswerte permanent extrem erhöht sind. Wir wissen auch mittlerweile, dass der sozioökonomische Status einen extrem hohen Einfluss hat über den Gesundheitszustand und dass ein Abschluss auf einer Universität das Leben verlängert, also statistisch jetzt gesehen. Mhm. Und dass so viele Menschen einfach davon ausgehen, dass jeder alleine für seine Gesundheit verantwortlich ist, ist für mich grundlegend falsch einfach. Weil also es gibt halt dann auch so, oder die Politik gibt damit auch sehr oft die Verantwortung einfach ab. Und natürlich für mich ist die Lebensmittelindustrie auch ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Gesundheitsdiskussion. Das fängt schon an bei Werbungen. Ich meine, wenn du dir überlegst, wie Süßigkeiten platziert sind in Werbungen. Ja. Also ich meine, Alkohol ist ja genauso problematisch in Werbungen, aber bei Snacks oder so, mit Gemeinschaft, mit Liebe, mit Familie, mit Freude und so weiter. Und da fängt es ja schon einmal an. Dann haben wir noch die neurobiologische Wirkung von Lebensmitteln, wo wir wissen, dass Fett einfach sehr sedierend, also betäubend oder beruhigend wirkt mit einem stressigen Alltag oder wenn ich diskriminiert werde, ist es nur logisch, dass ich manchmal zu diesen Lebensmitteln greife, wenn ich vielleicht sonst keine Coping-Strategien habe. Oder dass Zucker einfach aktiviert, wenn man viel zum Tun hat, dass man dann eher dazu greift oder auch was mit Serotoninhaushalt macht. Also wir wissen, dass Tryptophan und also die Aminosäure und Kohlenhydrate gemeinsam sind wichtig für die Serotoninproduktion. Also das ist so vielschichtig, dieses Thema, und mir macht es fast ein bisschen wütend, immer wieder zu hören, es liegt nur an der Willenskraft, an der Disziplin oder Dicksein ist eine Charakterschwäche. Das stimmt einfach nicht.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt ganz viel genickt, während du gesprochen hast, weil das einfach so viele Komponenten sind, die außer Acht gelassen werden, ja. Also, und also ja, eben wie die Lebensumstände von jemandem sind, ja. Also was auch manche Menschen alles ja gerade erleben. Also letztens eine Klientin gehabt, die gesagt, ja, und also deren Mutter ist ganz jetzt ein paar Wochen mehr oder weniger, der ist nicht gut gegangen und sie ist dann gestorben. Aber und sie hat gesagt, ja, in den letzten Tagen, wo es halt dann eben ständig hin und her nur gefahren ist und so, ja, da hat sie halt dann, also fast schon so entschuldigend, dass sie halt dann nicht, dass sie halt vielleicht auf irgendwelche Limonaden oder schnelle Snacks zurückgriffen hat, ja, wo ich sage, ja, aber eben meine diese Lebensumstände muss ich ja dann auch anschauen, ja. Und selbst die, also wie viel da auch dann an eben dieses Gesundessen dieser Diätgedanke noch da ist, dass man sich selbst in so einer herausfordernden Situation nur glaubt, entschuldigen zu müssen, unter Anführungszeichen, dass ich jetzt nicht gesund gegessen habe oder nicht die mentale Kapazität gehabt habe oder vielleicht auch körperliche, dass ich mich hinstelle und was frisch selbst koche, ist ja auch nochmal ein Wahnsinn. Ja? Also wenn man sich das auch nur so als Beispiel hernimmt, und ich meine, da kennst du auch genug so Beispiele und Erzählungen und Erfahrungen von Klientinnen, dass das ja eigentlich Wahnsinn ist, wenn man sich das überlegt, wie wir da ticken, ja, oder was wir da immer mitbekommen haben, ja.
Ja, und ich glaube, uns selber geht es ja genauso, oder? Selbst als Diätologinnen haben wir Tage dabei, wo wir einfach sehr energiereich essen, weil sie halt einfach gerade nichts anderes ausgeht, oder vielleicht, weil es einfach einmal gut schmeckt auch, so ein, ich weiß es nicht, also ich würde jetzt keine Beispiele nennen, aber wir tun das auch, und there's no shame in that. Also ja, wir wissen auch, dass das nicht jeder Tag so ausschaut, aber dass es manchmal einfach in Ordnung ist, wenn Tage so ausschauen.
Genau, ja, also ich glaube, danke, dass du das auch sagst, dass eben niemand da irgendwie perfekt sein muss, ja, und wir das eben auch nicht sind. Ja, und eben entweder gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, dass man ja vielleicht irgendwo mal unterwegs ist oder ja in einem anderen Land oder wie auch immer. Oder halt auch, dass ich einfach eben mich bewusst dafür entscheide und sage, ja, eben heute ist ich anders als sonst oder einfach nutze das komplette Spektrum mehr oder weniger, was an also nicht Mahlzeiten und Lebensmittel vorhanden ist.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft ein bisschen ein verzerrtes Bild besteht von dem, was eigentlich gesunde Ernährung ist. Es gibt gerade, also ich bin so ein bisschen ein Trash-TV-Fan, das ist so, ja, mein Laster fast ein bisschen. Und, aber nicht deswegen, weil ich so Reality-TV so gern mag, sondern tatsächlich, weil ein Freund von mir im Casting mit dabei ist bei Forsthaus Rampensau. Es ist ein Big Brother-Format, das ich ja, geschaut habe letzte Woche. Auf jeden Fall, warum ich das gerade erzähle, ist, da ist ein Pärchen, die also Influencer sind und halt viel Sport machen und so weiter. Und dann haben sie gezeigt quasi, dass er voll sauer war auf sie, weil sie dort eine weiße Brottoastscheibe mit Nutella gegessen hat. Der war richtig angefressen. Und wow. Voll, es ist irre. Und dann hat sie erzählt, dass er ihr irgendwie so ein Nutella mal geschenkt hat zu Weihnachten und sie darf aber jeden Tag nur ein bisschen was davon essen. Und das ist sogar so toxisch, dass er dieses Nutella abwiegt, um zu schauen, ob sie nicht heimlich was gegessen hat.
Oh mein Gott.
Und weißt du, was ich meine? Die sind halt auf Instagram aktiv oder weiß nicht, auf anderen sozialen Plattformen, machen halt so auf gesunder Lebensstil, Bewegung, Ernährung und so weiter. Und das ist aber ihr Verständnis von gesund Leben oder gesunde Ernährung. Und so tragen die das auch nach außen. Und da kann man nur verrückt werden als Mensch, der sich vielleicht jetzt nicht so gut auskennt mit Ernährung und also gesunden Verhalten, wenn wir ständig mit solchen Sachen konfrontiert sind.
Wahnsinn, ich bin gerade etwas sprachlos. Also ich hänge immer nur bei der Wiege des Nutella-Glasl ab. Ja. Also, und da muss man halt sagen, wir, also ja, vielleicht Menschen belächeln das jetzt. Und wenn die zuschauen, sagen die vielleicht, naja, die ist ja selber schuld, wenn sie sich das gefallen lässt. Aber das Traurige, glaube ich, ist auch dran, dass das ganz oft vorkommt. Also ich habe immer wieder vor allem Frauen halt im Gespräch, die sagen, eben gerade irgendwie durch einen Partner, Ex-Partner, wie auch immer, haben sie da, der sie kontrolliert hat oder halt der, also nicht kontrolliert, also ja, aber trotzdem, oder auch immer wieder so Aussagen auch getätigt hat von wegen gesunder Ernährung oder eben schlanke Frauen sind schöne Frauen und so weiter. Ja. Also eigentlich schon wieder Wahnsinn, wenn das ja dann nur so im Fernsehen gezeigt wird. Ja. Und eben, wie du richtig sagst, wenn ich dann glaube, also gerade auf Social Media, habe gestern ein bisschen eine Vorbereitung, aber doch für heute, auch für das Gespräch, ein bisschen auf TikTok irgendwie da ja, nur so durchgescrollt und dann auf einmal sind da wirklich, ich weiß nicht, wie viele so Ernährungsvideos kommen. Das ist ja Wahnsinn, wer, dass ich alle irgendwie mit What I Eat in a Day, also was ich an einem Tag esse oder weiß nicht, da war irgendwie ständig irgend so eine Frau, die halt ständig, also so eine Influencerin mit im Tag einer Ernährungsberaterin oder so, ja. Oder eben auch, dass diese ganzen Videos, die es dann gibt, diese fünf Lebensmittel sollst du auf keinen Fall essen. Und also da waren wirklich. Da waren Grundnahrungsmittel dabei. Ja.
Ja.
Und wie du richtig sagst, wenn ich dann nicht dieses Wissen habe, dann glaube ich ja tatsächlich, dass eben auf einmal jetzt, ich sage jetzt einfach, der Haferflocken schlecht sind. Ja.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, ganz, ganz, also das ist wirklich meiner Meinung nach teilweise gefährlich, dass man dann wirklich auch sagt, okay, wie weit geht es dann? Ja.
Extrem. Ja, sie ist. Es glauben einfach viel zu viele Menschen, dass sie Ahnung haben. Ganz einfach, weil Ernährung so was Alltägliches ist. Und so persönliche Erfahrungen werden oft übertragen auf allgemeine Gültigkeiten. Und so ist es halt ganz oft nicht. Es ist nicht umsonst ein Studium bei uns. Es ist nicht umsonst nur Menschen vorbehalten, die Ernährung studiert haben, Beratungen oder Therapien zu geben, beziehungsweise Tipps, das hat schon so seinen Sinn oder seine Sinnhaftigkeit. aber das Bewusstsein in der Gesellschaft ist dafür auf jeden Fall noch nicht da.
Ja, absolut. Und vor allem auch dieses, nur weil ich eine Erfahrung gemacht habe, ja, ich kann meine Erfahrung teilen, aber das heißt ja nicht, dass es bei jedem Menschen genau gleich ist. Ich vergleiche das auch manchmal gern mit, ich sage jetzt mal Eltern, die, also ja, Personen, die Kinder haben und auf einmal Elternratgeber schreiben. Und ich glaube, auch jetzt als Person, die keine Kinder hat, aber doch zu sagen oder sagen zu können, ich kann ja auch nicht für alle Eltern dann gleich sprechen oder für jedes Kind, weil ich habe halt vielleicht eins oder zwei oder drei oder vier, aber selbst dann habe ich auch nicht das Spektrum an Möglichkeiten, wie Kinder sein können oder reagieren können und wie eben Erziehung ausschauen kann, nicht abgedeckt. Ja.
Ja.
Und ich denke, das ist genauso eben ähnlich bei Ernährung, ja, dass eben viele glauben, so wie du es so richtig gesagt hast. Also das macht schon Sinn, dass da ein Studium dahinter steckt, weil halt gerade im Bereich, wo es Krankheiten gibt und Diagnosen gibt, man da absolut vorsichtig sein muss. Ja. Also das ist ja wirklich so im Sinn, warum das auch gesetzlich in Österreich geregelt ist, wer mit kranken Menschen arbeiten darf. Ja.
Absolut.
Ja. Ich hätte nur eine Frage, und zwar dein Social Media Account oder auch deine Website heißen ja Ernährungsrevolution. Was ist da sozusagen oder was war deine Idee dahinter oder warum hast du dich für diesen Namen entschieden?
Ich glaube, ich habe immer schon so was sehr Rebellisches in mir gehabt. Also das hat mich immer schon ausgemacht. Und Revolution, also in der Revolution steckt ja auch was sehr Rebellisches. Und ich weiß, dass also manche ja gerade das kritisieren, dass ich manchmal mich sehr populistisch ausdrücke oder sehr reißerisch. Das ist halt irgendwie auch meine Art. Aber mir war es einfach wichtig, dass durch den Unternehmensname schon erkannt werden kann, dass da irgendwas anders ist. Und die Ernährungsrevolution ist für mich tatsächlich das intuitive Essen per se. Das heißt, diese 10 Prinzipien machen einfach so viel Sinn, nicht nur jetzt bei Menschen, die ein gestörtes Essverhalten haben, sondern auch eine Essstörung. Dieser Körperrespekt, dieses hin zum Verhalten, weg von einem eindimensionalen, von einer eindimensionalen Zahl oder einer Formel. Und das wollte ich einfach, dass sich widerspiegelt. So.
Genau. Ja, na, sehr cool. Und ich denke, es wirkt, also es zeigt auch Wirkung, weil du ja doch einen mittlerweile ziemlich großen Account hast und da sehr bekannt bist. Und auch mit diesem, also wahrscheinlich auch durch diese Bekanntheit oder eben durch auch deine Erfahrung mit deinen Gruppenteilnehmerinnen und Klientinnen und so, ist ja dann auch die Idee entstanden, das Hohle Gesundheitszentrum zu gründen. Lass uns da mal ein bisschen drüber reden. Was ist das genau und wie weit ist dieses Projekt gerade auch? Also wie weit, also je nachdem, was du erzählen darfst sozusagen.
Ja. Also die Idee ist entstanden auch wirklich so im Lockdown und aus einem persönlichen Bedürfnis auch heraus, weil durch die Unternehmensgründung war ich zumindest total viel im Homeoffice. Und das ist zwar am Anfang echt lustig, so von zu Hause aus zu arbeiten, dass die länger schlafen und so weiter. Aber irgendwann wird das einfach mal ein bisschen einsam. Zumindest war es bei mir so. Und ich habe zwar auch eine Gruppenpraxis, wo ich bin, aber vielleicht kennst du das auch. Man ist dann eingebucht für die eigenen Tage und hat jetzt auch nicht so viele Berührungspunkte. Das heißt, ich wollte auf der einen Seite eben wieder soziales Arbeitsumfeld in der Selbstständigkeit haben. Auf der anderen Seite, und das ist so die Perspektive der KlientInnen, aber auch einen Raum erschaffen, wo wirklich viele Gesundheitsberufe zusammentreffen, die alle gewichtsneutral arbeiten. Weil sowas gibt es tatsächlich auch noch nicht. Also es gibt ganz viele Einzelpersonen, die in eigener Praxis oder im Internet eben Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Aber es gibt jetzt keine Gemeinschaftspraxis zum Beispiel, wo man vielleicht auch zusammenarbeiten kann und multiprofessionell eben arbeitet. Deshalb ist das Holly Gesundheitszentrum, oder so soll es werden, das erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum in Europa. Und ja, vom Projektstatus momentan, wir waren ja bei For Game Changer im Juni und haben dort das Projekt vorgestellt. Dort hat die Cornelia Fichtel, die Ernährungspsychologin, dann einen Kontakt geknüpft zu einem Startup-Programm. Und jetzt sind wir gerade in diesem INIT-Startup-Programm, wo wir einfach Unterstützung kriegen, diese Idee auszuarbeiten. Wir haben auch schon Gespräche geführt, also mit Mentoren bzw. mit Investoren, die interessiert werden, uns dabei zu unterstützen. Da ist jetzt aber noch nichts konkretisiert. Also momentan, ja, sind wir im Gespräch eben mit einem ganz speziellen, der sehr großes Interesse an dem Projekt hat und uns unterstützen möchte, es zu realisieren. Genau, aber im Prinzip, also wir werden jetzt noch nicht so dieses riesengroße Gesundheitszentrum gründen können, weil es heißt auch Holly Social Health Club. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur eine Gemeinschaftspraxis sein, sondern auch ein Arbeitsplatz eben für Gesundheitsberufe im Sinne von Räumlichkeiten, die auch wirklich so dieses Soziale fördern, aber auch Räumlichkeiten, die einfach sowas wie Office-Arbeiten ermöglichen, nicht nur in einem Praxisraum, sondern vielleicht in einem Großraumbüro und auch, wo es ein Studio gibt für Content Creation, weil wir alle aktiv sind in den sozialen Medien und Inhalte produzieren möchten. Aber darüber hinaus beinhaltet der Social Health Club irgendwann hoffentlich auch mal eine Wellness-Einrichtung, also was zum Saunieren zum Beispiel oder Kaffee, also einfach sichere Räume schaffen für Menschen aller Körpergrößen, ist so das Ziel.
Wow, es klingt mega und also vor allem eine super coole Idee, Vision, also Megaprojekt und vor allem auch absolut notwendig. Also gerade wenn man ein bisschen mehr im Gesundheitsbereich tätig ist oder war es eben, dass wir zwar schon viele sind oder immer mehr werden, die eben diesen gewichtsneutralen Ansatz verfolgen und anwenden und aber trotzdem eben es nicht etwas, also eben so zumindest einmal eine Location gibt sozusagen, wo man sagen kann, okay, da kann man hingehen. Natürlich, auch dann wird es eine Location in Wien sein, was jetzt auch wieder vielleicht jemandem in Vorarlberg nicht hilft, aber zumindest, glaube ich, wird es dann einmal bekannter und ja, das Ganze größer in dem Sinne.
Genau. Ja, weil es grad, ist eh...
Ja.
Jetzt, wenn ich jetzt hinschaue, wo ich in 20 Jahren sein möchte oder Holly, dann wäre schon ein Franchise-Konzept einfach einmal angedacht. Aber das ist halt noch Zukunftsmusik.
Ja, aber ich glaube, die klingt gut, die Zukunftsmusik. Und auf alle Fälle notwendig. Also ich glaube, das ist unbestritten, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Und das hat man ja also als Beobachterin sozusagen gemerkt, was da die Resonanz darauf war. Und auch, ich glaube, damals, wo ihr das eben publik gemacht habt, wo er gleich gekommen ist, so von wegen, okay, und warum nur in Österreich oder in Wien? Und eben gleich, glaube ich, auch so Wünsche gekommen sind von wegen, das weiß nicht, ja. Berlin und München und Sonstiges. Also man sieht da schon eben auch von vielen Betroffenen, aber auch wahrscheinlich Gesundheitsberufen eben der Wunsch oder ja, die Wichtigkeit erkannt worden und der Wunsch da, dass man das da ausbaut. Und jetzt aber nur kurz, wir reden nämlich die ganze Zeit von dieser gewichtsneutralen Therapie, aber für diejenigen, die nicht wissen, was gewichtsneutrale Therapie ist, was ist denn so der Hauptaspekt oder das Wichtige bei gewichtsneutraler Therapie?
Im Prinzip der große Perspektivenwechsel ist, dass Körpergewicht nicht mehr als Ziel gesetzt wird oder ein Faktor, der über Erfolg oder Scheitern bestimmt. Das heißt, wir schauen sich den Menschen umfassend an, nicht nur das Körpergewicht, sondern wirklich die Geschichte des Menschen und behandeln ihn multiprofessionell oder holistisch. Das heißt, von der Ernährungsseite wäre es eben die Ernährungspsychologie, die ja auch ein Prinzip beinhaltet, das ja einen Habituationseffekt, einen Gewohnheitseffekt erreichen soll, der darüber läuft, dass man sich zuerst einmal alles erlaubt, was das Gegenteil von dem ist, was auf der FH unterrichtet wird. Aber das ist eben nur kurzfristig, um wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen. Auf Bewegungsseite heißt gewichtsneutral zum Beispiel, dass jetzt nicht mehr das Abnehmen im Fokus steht von der Bewegungseinheit oder vom Sport, sondern eigentlich der Hedonismus. Das heißt, etwas zu finden, das einem wirklich Spaß macht, das einem Freude bringt und sich zu bewegen, auch um die Gesundheit zu steigern, weil das tut es ja definitiv. Und ja, eben das Körpergewicht einfach völlig außen vor zu lassen. Das heißt, wenn der Mensch sein Verhalten in Richtung Gesundheitsförderung bewegt, was ja grundsätzlich gleich bleibt zu dem, wie wir es jetzt schon machen, ist das alleine ein Erfolg, der für sich stehen darf, völlig unabhängig davon, ob sich im Körpergewicht etwas verändert oder nicht.
Ja, absolut. Also sehr schön erklärt oder sehr schön zusammengefasst. Ich glaube eben genau dieses, dass das Gewicht nicht immer im Vordergrund steht und eben gerade auch bei der Bewegung, dass ich wirklich auch überlege, was macht diese Bewegung dann mit mir? Also was gibt mir die eben auch? Und dass das dann aus Freude passiert und nicht aus, ich muss mich ja bewegen, damit ich gesund bin und ich muss mich bewegen, damit ich irgendwie eben Gewicht reduziere oder also straffere Muskeln bekomme und eben schlank bin und. Ja. Und auch das, glaube ich, ist ein großer eben Perspektivenwechsel und leider, glaube ich, auch in vielen Köpfen auch noch eben auch wieder so ein Paradigmenwechsel, dass ich mir eben auch als mehrgewichtige Person bewegen kann und darf und das nicht der Hauptgrund oder nicht der Hauptgrund ist, schlank zu werden. Ja.
Ja. Ganz häufig geht es auch darum, sichere Räume zu schaffen, also Räume, die frei sind von Diskriminierung. Da kann ich allen, die zuhören, wirklich die Ellie McPie ganz wärmstens empfehlen. Ja. Das erste gewichtsneutrale Fitnessstudio in Wien eben. Sie ist selber Fitnesstrainerin und hat ganz viele Erfahrungen gesammelt, also negative Erfahrungen mit Diskriminierung. Deshalb bietet sie da eben einen sicheren Raum an für Bewegung, der eben auch auf alle Körperformen eingeht und für jeden eine Möglichkeit bietet, sich zu bewegen.
Ja, das ist eine also ganz, ganz tolle Sache, was die Elle da macht und anbietet. Und gibt es zumindest online findet man mittlerweile immer mehr Personen, die ja im Yoga-Bereich oder eben im Fitness-Bereich und so weiter halt diesen gewichtsneutralen Ansatz auch verfolgen und eben mal zeigen, man kann sich auch als mehrgewichtige Person entsprechend bewegen und trainieren und muss dabei nicht den Körper komplett eben irgendwie umformen oder anders, also in dem Sinne eben minimieren irgendwie. Also ja, total coole Sache und wirklich ganz, ganz wichtig, weil eben, wenn man sich einfach überlegt, dass man eben, wie du sagst, diese sicheren Räume auch zu schaffen, weil gerade, und selbst Frauen, die eher, also die sozusagen einen enorm schlanken Körper haben, trotzdem aber ja oftmals mit ihrem Körper unzufrieden sind, da glaube ich, dass die ja genauso oftmals nicht irgendwo hingehen wollen, weil sie ja wieder diese Blicke, ich sage es mal, wie es so in einem Fitnessstudio oft ist, wenn es wenn da jeder nur hingeht, um eben so diesen gestillten Körper zu haben, dann fühle ich mich da vielleicht auch wieder nicht wohl. Ja? Also gerade diese sicheren Räume finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und natürlich dann auch Trainer, Trainerinnen zu finden, die entsprechende Sprache anwenden.
Genau.
Also wo es nicht nur darum geht, dass jetzt die Wabbel, oder also die Schlabberarme oder Wabbelarme irgendwie wegkommen oder was nicht, der straffe Po ist und der knackige Po und jetzt gehen wir der Zellulite irgendwie an den Kragen, sondern dass auch die Sprache angepasst wird.
Voll. Und ich kann auch aus meiner Perspektive sagen, also ich habe den Privilege, ich muss nichts machen für den Körper, den ich habe, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe mir früher immer gedacht, wozu soll ich Sport machen? Ich bin eh dünn.
Ja.
Meine Muskelmasse schaut natürlich dementsprechend aus oder hat damals auch dementsprechend so ausgeschaut. Aber da hat mich die gewichtsneutrale Perspektive auch bei der Bewegung einfach voll abgeholt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn es einfach nicht darum geht, abzunehmen oder den Körper zu verändern, sondern wirklich um den Spaß, um das Wohlbefinden, um vielleicht auch ein bisschen Selbstverwirklichung, so wie es jetzt gerade auch ist. Also ich habe das Wandern so voll für mich entdeckt. Das ist für mich der optimale Ausgleich zum Homeoffice, also Weitblick, Bewegung, in der Natur sein und so weiter. Ja, und da muss ich einfach auch sagen, auch dünne Menschen profitieren von der gewichtsneutralen Perspektive, nicht nur dicke, weil das ist ja auch oft die Kritik so, dass es einfach eine schöne Ausrede ist für dicke Menschen, die dann einfach nichts mehr machen müssen, also um abzunehmen, weil das stimmt ja nicht.
Ja, das stimmt eigentlich, dass es ja eben so, wie du es richtig aus deiner Erfahrung erzählst, dass es ja ganz viele eben Personen, die in einem schlanken Körper sind oder eben dieses dünnen Privileg oder Schlankheitsprivileg haben, eben die machen auch vielleicht gar keinen Sport und da juckt es aber niemanden, dass die eben so, wie du jetzt sagst, du hast nichts gemacht früher, ja. Und dementsprechend schaut der Muskelmasse auch aus und dann gibt es vielleicht Menschen, die halt nicht das schlanke Privileg haben, also immer mehrgewichtig sind und was machen oder immer nichts machen und genauso immer dann angefeindet werden oder halt eben, wo man sagt, ja, ist Ecke oder du bist so faul, eben du magst nichts und so, ja. Und da sieht man eben, also danke, dass du das jetzt auch geteilt hast, weil es eben genauso ist, ja. Und das vergessen wir eben oft, ja. Und bei dir würde aber jetzt niemand herkommen und sagen, hey, du bist ja voll faul und du was, also du warst es. Aber trotzdem, es wird niemand herkommen und dir das ins Gesicht irgendwie sagen, ja, schau, wie faul du bist oder dir ein schlechtes Gewissen einreden, wenn du im Urlaub bist und jetzt, weiß ich nicht, an einem See bist und nur am See liegst und nicht irgendwie die Berge aushungst und wandern gehst oder so, ja. Und eben, ich sage mal jetzt genau wieder bei dem, wenn aber wie viele eben übergriffige Aussagen tätigen und das aber mehrgewichtigen Menschen an den Kopf schmeißen, ja.
Genau, ja. Also ich meine, mir hat noch nie ein Mensch von einem Gesundheitsberuf gesagt, dass ich mein Verhalten ändern soll. Also ich meine, sie haben eh nicht nachgefragt, aber mein Körper gibt ihnen den Hinweis so in der Auffassung, dass da eh alles passt. Seid ungerecht.
Ja, absolut. Und ich glaube, das übersieht man dann halt oft, ja. Und glaub, und oder auch wir, also ich habe das früher auch nie so wahrgenommen oder eben auch gar nicht mir die Gedanken darüber gemacht, was sich eben mehrgewichtige Menschen eben auch im Gesundheitsbereich anhören müssen, ja, oder wie sie behandelt werden und eben was für Aussagen da entweder da sind. Und nämlich auch, gerade wenn die Personen dann nicht mehr da sind, wie das Gesundheitspersonal dann untereinander spricht, ja. Also auch da sind ja ganz, ganz viele gewichtsdiskriminierende Aussagen, das, ja, also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das nicht wiederholt werden muss, ja, aber auch da und da dürfen wir uns alle eben auch im Gesundheitsbereich selbst ein bisschen an die Nase fassen und überlegen, ja, unsere eigenen Bias anschauen und daran schauen, wie wir erzogen sind und denken und reden. Ja. Genau. Isabel, was für ein ja, cooles Gespräch. Ich liebe es immer mit dir irgendwie mich zu unterhalten, weil da wirklich ja, immer was dabei ist, was ich immer auch mitnehmen kann. Wo ich mir denke, oh mein Gott, irgendwie der nächste Punkt, wo man sich irgendwie einlesen kann oder ja, also eben Perspektivenwechsel da irgendwie wieder neue Räume aufgemacht werden. Nichtsdestotrotz, ja, sind wir am Ende angelangt. Und ich hätte noch eine Frage an dich, die ich bisher, glaube ich, fast allen meinen Interviewpartnerinnen gestellt habe. Und zwar, was verbindest du mit den Worten einmalig, unperfekt, echt?
Einmalig, unperfekt, echt.
Ja.
Ich weiß nicht, das erste Wort, was mir gerade so in den Sinn kommt, ist irgendwie Individuum. Also, ich glaube, wir versuchen ganz oft irgendwie wie andere Menschen zu sein und vergessen dabei sehr leicht, dass dass wir eben einmalig sind und unperfekt und echt und das auch irgendwo das Schöne ist. Das heißt, wir werden nie so eine gute Kopie von den anderen sein, wie das Original von uns selbst.
Ja, genau. Absolut. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt und das stimmt auch. Also gerade diesen Vergleich und dieses eben Kopieren, das wird uns oft eher nur frustrieren und eben nie, wenn wir das Original anerkennen, ist das sicher 100-mal besser, ja. Gut, liebe Isabel, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich verlinke natürlich Instagram-Account, Website etc., wer mit dir in Verbindung treten möchte und das Holly Gesundheitszentrum natürlich. Hm? Genau. Ich wünsche dir gute Besserung. Schau gut auf dich.
Danke. Danke, danke.
Und vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir dich unterhalten hast.
Gerne. Danke noch einmal für die Einladung.
Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, dass es wieder einmal ein ganz, ganz tolles Gespräch mit der lieben Isabel war, ein feines Interview. Ich hoffe, wir haben dich in deinen vielleicht bisherigen Gedanken schon oder Einstellungen unterstützt und bestärkt. Oder vielleicht hat dir aber dieses Gespräch auch zu einem Perspektivenwechsel eingeladen. Wenn du, wie gesagt, mehr über Isabel wissen möchtest, beziehungsweise mit ihr in Kontakt treten willst, dann verlinke ich dir ihr Instagram-Profil und auch ihre Website in den Shownotes, genauso wie das Holy Gesundheitszentrum. Schau auch gern dort mal vorbei. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Wünsche hast bezüglich Themen oder auch Interviewgästen, Gästinnen, dann schreib mir sehr gerne ein E-Mail oder über Social Media eine Nachricht. Freue mich immer, wenn ich da auch von dir inspiriert werde. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und möchte dich wie immer zum Schluss daran erinnern, du bist großartig. Du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.